Also die Gedanken, die ich euch mitteilen möchte, die ich mit euch teilen wollen, die stammen zum großen Teil von der Media-Leiter-Konferenz, einfach von einem Bible-Study, von einem Mordimpuls, auch von der Bora Dittmar, die in München die Media-Leiter mit ihrem Mann. Und da haben mich manche Gedanken einfach so umgesprungen, dass ich mir gedacht habe, das würde ich gerne einfach mitnehmen, würde es euch teilen und mal gucken, was es bei euch bewirkt und was es bei euch gibt. Genau. Alle, die hier sind, hatten in unserem Leben mal irgendwann so einen besonderen Moment erlebt, so einen Momentum-Moment oder vielleicht auch öfters, weiß ich nicht so genau, bei mir war es einer, ich kann mich auch daran erinnern, aber so ein Moment, wo wir Jesus irgendwie persönlich begegnet sind, auf eine Art und Weise, wie wir es vorher einfach noch nicht hatten oder so, wo wir gemerkt haben, er ist hier und er ist real und er spricht zu meinem Herz. Und diese Begegnung hat irgendwas verändert in uns. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es so ist und dass es vielleicht auch immer wieder mal so ist, aber ich glaube, die meisten erinnern sich an einen besonderen Moment, der Dinge in unserem Leben in Bewegung gesetzt hat. Und ich möchte heute mal einzoomen in eine bestimmte Situation in der Bibel, im Bibeltext, wo auch so eine Begegnung mit Jesus stattgefunden hat. Und zwar geht es um Johannes 21, 15 bis 17. Genau. Ich kann selber auch erklicken. Schau ich mal. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Und Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus diese Frage zum dritten Mal stellte und er sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Das ist ein sehr interessanter Text und die meisten von euch werden da schon eine Predigt drüber gehört haben oder vielleicht auch schon mehrere. Und meistens geht es da drin dann darum, dass im Urtext irgendwie verschiedene Begriffe für Liebe stehen und wie man das interpretieren kann. Aber da will ich heute gar nicht drauf eingehen so sehr, sondern da könnt ihr euch selber mal mit beschäftigen. Es geht um drei andere Punkte, die ich heute so ein bisschen highlighten will. Zum ersten Mal, das ist Johannes-Evangelium. Das lesen wir gerade auch im Hauskreis, so Stück für Stück. Und wir haben am Anfang mal so ein bisschen geguckt, was ist denn da anders als in den anderen Evangelien. Das ist halt keins von diesen synoptischen Evangelien, wo so viele Sachen parallel sind, sondern Johannes macht einfach ein paar Sachen anders. Das ist auch viel später geschrieben erst. Und er hat besondere Absicht eben auch und er überlässt nichts dem Zufall, auch so wie er die Dinge formuliert. Und die Wortwahl, die Reihenfolge und die Situationen, die er so beschreibt. Genau, das ist gut, wenn man es so ein bisschen im Hintergrund hat. In welchem Kontext steht diese Begegnung? Jesus war auf jeden Fall schon wieder auferstanden, denn er ist den Jüngern schon erschienen in Jerusalem vorher und das ist jetzt einige Zeit später und die Jünger sind offensichtlich wieder zurückgegangen nach Galiläa an den See Genezareth, da wo alles angefangen hat. Und sie tun auch wieder das, was sie damals getan haben, zu fischen. Klar, sie sind Fischer, ist die Reise mit Jesus irgendwie zu einem anderen Ende gekommen. Und jetzt tun sie halt wieder das, womit sie so ihr Brot verdienen, ihr Lebensunterhalt und das, was sie können. Und dann steht Jesus da am Ufer. Das haben sie schon mal erlebt. Und und dann steht in Johannes 21, als sie an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer mit Fischen darauf und auch Brot lag dabei. Also die haben ihn vom See aus irgendwie erkannt und sind dann natürlich raus und Jesus hatte da schon alles vorbereitet. Und Genau. Jetzt steht da was von einem Kohlenfeuer. Sie sitzen an einem Kohlenfeuer und an diesem Kohlenfeuer stellt Jesus Petrus diese Frage. Das ist doch eigentlich völlig egal, was das für ein Feuer ist, könnte man meinen. Also, ich habe jetzt halt mal ein Bild hin. Ich denke mal, es war jetzt kein Steinkohlefeuer, sondern vielleicht irgendwie so ein Holzkohlefeuer oder sowas. Aber genau, weiß ich es nicht. Es ist nur ganz interessant, dass es eben im Johannesevangelium noch eine andere Stelle gibt, wo auch von einem Kohlenfeuer die Rede ist. Jetzt kann man meinen, vielleicht hat Johannes das absichtlich so geschrieben oder liegt da nochmal Bezug drauf, nachher ist da ja eine Symbolik drin. Und das war eine Stelle vor der Kreuzigung. Also ich kann natürlich die... Ne, habe ich nur hier aufgeschrieben. Genau, da steht, die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohen Priesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Also er hat irgendwie so eine Kohlenfeuergeschichte schon mal erlebt. Nur, das war eine ganz andere Geschichte. Ne? Wir wissen, wie die weitergeht. Petrus an diesem Feuer verleugnet Jesus dreimal. Also er sagt, den kenne ich nicht. Es waren, glaube ich, drei verschiedene Personen, die ihn gefragt haben. Immer, du bist doch auch einer von denen. Du warst doch da auch mit dabei. Und das war jetzt eine sehr angespannte Situation. Da ging es irgendwie schon ein bisschen so um Leben oder Tod, der er sein könnte. Er wird da auch mit verhaftet und verurteilt oder sonst irgendwas. Und obwohl er vorher nur so der Starke war, hat es da echt einen Wurm zu Hause gehabt und hat eben Jesus dreimal verleugnet. Also ich denke, das war vielleicht hier an dieser Situation am Genezareth für ihn vielleicht echt eine erschütternde Situation, da wieder so dran erinnert zu werden, auch durch diese dreimalige Frage von Jesus. Was empfindet Petrus? Also er hat sich auf jeden Fall geschämt, das merkt man so an diesem. Er wurde traurig und vielleicht hat er auch Angst. Wie geht Jesus damit um? Wie reagiert er darauf? Wie stellt er ihn da jetzt irgendwie bloß? Oder sagt er, ja, siehst du mal, hast du es verkackt? Hab dir einen großen Auftrag gegeben, hab dir viel zugetraut, aber irgendwie war wohl nichts, ne? Große Klappe und so. Aber das hat er nicht gemacht, denn so ist Jesus nicht. Der Unterschied ist an der Situation, Jesus mit Petrus an diesem Feuer. Die frühstücken zusammen und er ist da nicht alleine. Und da passiert was, er nimmt ihn nämlich nochmal mit rein in die Situation. Also er mutigt ihm das durchaus zu. Er geht da nicht einfach drüber hinweg, sagt, ja, hast schon irgendwie, ja, mein, hast da verkackt. Ne? Aber, sondern er sagt, ich nehme das ernst, ich sehe dich und ich gehe mit dir da nochmal durch und er erlebt gemeinsam mit ihm diese Situation nochmal. Und er stellt ihm eben auch dreimal die Frage, liebst du mich? Jetzt ist Jesus ja nicht schwerhörig oder schwer im Begriff oder so, sondern er will ihn auch nicht provozieren damit, sondern eher im Gegenteil. Er stellt ihm diese Frage, jedes Mal, vor allem Mal, wo er gesagt hat, ich kenne dich nicht, ich habe nichts mit dir zu tun. Und das hat neben der symbolischen Bedeutung, dreimal hier, dreimal da, natürlich eine ganz besondere Wirkung eben auch, eine heilende und wiederherstellende Wirkung für den Petrus in dem Moment. Er stellt ihn damit durch die dreimalige Frage und die Antwort wieder völlig wieder her. Er geht da mit Petrus nochmal durch diesen Tiefpunkt durch, an dem Kohlenfeuer. Wahrscheinlich, kann man mal meinen, da war das so der absolute Tiefpunkt von Petrus in der letzten Zeit, den er erlebt hat, die Punktzeit des Lebens. Genau, aber jetzt ist er eben nicht alleine, sondern Jesus geht da mit ihm durch. Und ja, ich glaube, wir haben alle solche Kohlenfeuermomente, wo wir scheitern, wo wir merken, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben oder das, was manchmal dass wir in den Liedern so singen, wenn wir die Hände heben und wenn wir begeistert sind, dass in anderen Situationen dann gar nicht so toll läuft, wie uns das vorgenommen hat. Und ja, Jesus geht dann mit uns auch. Das können wir ehrlich erwarten, oder das sehen wir hier an der Geschichte. So wie er das mit Petrus gemacht hat, so tut er das mit uns auch. Er geht dann genau dorthin und setzt sich neben uns. Und er geht mit uns durch diesen Moment des Scheiterns nochmal durch. und daraus wird ein neuer Kohlenfeuermoment. Und so kann quasi jedes Scheitern, das wir erleben irgendwo in unserem Leben, das kann wieder zum neuen Moment, zum neuen Momentum geben, das uns letztendlich Kraft und Energie gibt. Und Begeisterung für neue Dinge, weil Jesus uns einfach wieder herstellt. Weil er das mit uns durchgeht. Jetzt können wir sagen, ja, das ist moderne Psychologie. Na, man geht dann da zum Psychiater, sitzt hier auf die Couch und geht dann mit der Hilfe nochmal durch die Traumata-Situation durch und es wird geheilt. Das hat Jesus einfach so gemacht. Ne? Ganz ohne irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern einfach, weil er weiß, wie wir sind und weil er uns kennt und weil er uns in die Freiheit führen will, weil er uns befreien will von den Dingen, die uns binden und die uns vielleicht runterdrücken und runterziehen. Genau. Jesus verwandelt diesen Moment in ein Momentum, das uns Kraft und Energie und Begeisterung und neues Vertrauen schenkt. Und eine zweite Sache, die ich anschauen will mit euch ist, wie spricht Jesus den Petrus an in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Also wenn man so den Erzähltext liest vorher, da heißt es dann, ja, und Petrus saß mit Jesus am Feuer und sie haben gefrühstückt und so weiter. Und in dem Moment, wo er ihn aber anspricht, spricht er ihn mit seinem Geburtsnamen an. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jetzt hat Jesus ja Petrus vorher den Namen selbst gegeben, sozusagen. Ne? Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 18. Da hat er gesagt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Also Jesus hat Petrus einen neuen Namen gegeben und damit auch irgendwie eine neue Identität. Denn in diesem Namen Petrus, da steckt irgendwie so viel drin und es hat irgendwie auch so viel Gewicht. Und vielleicht hat es auch eine große Last so, dieses du bist der Fels und auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Vielleicht kennen wir das ja auch aus manchen Situationen. Aber in dem Moment hier, das sieht er ihn so, wie er ist. Da muss er nicht der starke Fels sein. Und Jesus wendet sich auch nicht irgendwie schockiert ab oder so, weil er da jetzt irgendwie versagt hat, sondern er wendet sich einfach in Liebe nochmal neu zu. Und gleichzeitig sieht er aber natürlich auch, was in Petrus drinsteckt. Und aber jetzt in dem Moment, das sieht er ihn so, wie er ist. Und es darf auch so sein. Wir dürfen auch wirklich da schwach sein in so Situationen. Und genau, er stellt ihm die Frage, liebst du mich? Und das alles tut er, bevor er ihm einen neuen Auftrag gibt. Das ist ein Auftrag, der da ganz am Schluss steht, oder der eigentlich da mehr oder weniger dreimal steht. Weide meine Schafe. Das ist jetzt dann ja, der dritte Punkt, wo ich so ein bisschen hinaus will, Jesus geht da einen Weg weiter mit ihm und spricht eine neue Berufung über ihn aus. Klar, das war jetzt nicht das erste Mal. Als Petrus Jesus getroffen hat, da hat er ihm ja auch schon die Berufung gegeben. Und das war interessanterweise auch in der gleichen Situation gewesen. Also die waren da fischen gewesen und das steht in Matthäus 4, Vers 19. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also die eigentliche Berufung, die Jesus Petrus mal gegeben hat, war, du wirst Menschenfischer sein. Und jetzt, weide meine Schafe. Das ist schon irgendwie ein bisschen was anderes, ob ich jetzt ein Fischer bin oder ob ich jetzt Hirte bin. Also, mit dem einen kann das sich aus. Ne? Also, Fischen, okay, das war sein Job, das haben sie jeden Tag gemacht, davon haben sie gelebt. Das kannte er einfach, ne? Und das hat er genommen, Jesus, und hat ihn da reingenommen in eine neue Berufung und gesagt, du bist jetzt Menschenfischer. Das war jetzt bestimmt auch schon was, wo er gesagt hat, keine Ahnung, was das ist, aber er hat es ja mit Jesus dann sozusagen erlebt, indem sie da unterwegs waren. Und jetzt in der Situation sagt er so, und jetzt bist du die Hirte, weide meine Schafe. Das ist irgendwie nochmal das ganz was anderes. Ne? Keine Ahnung, ob der Petrus sich auch auskannte mit Schafen. Schafe gab es da ja wahrscheinlich eine riesige Menge, die sind da überall rumgelaufen, aber nicht jeder war ja der Hirte der Schafe gewesen. Ne? Also mit Gemeindeleitung kann das sich vermutlich zu dem Zeitpunkt nicht aus. Oder nicht so besonders. Aber irgendwie hat Jesus ihnen das zugetraut. Er gibt ihm diesen neuen Auftrag, er vertraut ihm immer noch. Was ist der Unterschied nochmal zwischen einem Fischer und einem Schäfer? Zwischen Fischer sein und Schafe hüten? Naja, man könnte jetzt sagen, das sind andere Tiere. Okay. Aber ich glaube, ein Hauptpunkt ist, für mich so ein bisschen, als Fischer gehst du halt hin, du wirfst dein Netz aus, fängst die Fische, verkaufst sie, gut ist die Sache. Und dann vielleicht isst du auch mal den einen oder anderen, selbst davon liebst. Aber als Schäfer oder als Hirte brauchst du eine Beziehung zu deinen Tieren. Zu den Fischen brauchst du jetzt keine Beziehung, die werden halt gefangen und gegessen. Aber mit den Schafen bist du unterwegs. Ja, mit den Schafen, die musst du irgendwie kennen, du entwickelst eine Beziehung zu denen. Der Hirte hat eine Beziehung zu seinen Schafen. Das ist jetzt nichts Neues, ne? Das ist im Neuen Testament wird das ganz oft irgendwie gebraucht, einfach das Bild für Jesus als der gute Hirte. Da ist eine Beziehung da. Der Hirte hat eine Beziehung zu seinen Schafen. Und für Petrus ist das jetzt eine Berufung 2.0, eine neue Berufung. Da kommt noch was oben drauf. Und was ist jetzt die Voraussetzung, dass Jesus ihm diese neue Berufung gibt? Die Voraussetzung ist eigentlich nur, dass er eine Antwort findet auf die Frage, die Jesus ihm stellt. Liebst du mich? Die Voraussetzung ist, dass er das kann, ist, dass er eine Antwort findet auf die Frage, liebst du mich? Liebst du die Gemeinde für das, was sie mal sein könnte? Oder liebst du sie, so wie sie jetzt gerade ist? Also ich habe so meine Vorstellung, wie es sein könnte. Und oft weiß ich, denke ich mir, das müsste anders sein, das müsste besser sein, und das müsste noch so laufen, und hier müssen wir noch planen, und da müssen wir noch mehr organisieren, und da müssen noch mehr Leute sein, und eigentlich müsste. Müsste sich bei vielen Menschen was ändern, und bei mir vor allem als allererstes. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, wie wir Gemeinde gestalten, das tun wir ja auch, und das ist auch gut, weil Gott hat uns ja unseren Verstand gegeben und hat uns Fantasie gegeben und hat uns auch ermutigt, Dinge anders zu machen. Aber ich glaube, dass Jesus uns vor allem auffordert, liebe die Menschen um dich herum und liebe die Gemeinde, so wie sie jetzt ist, nicht für das, was sie mal sein könnte. Weil Jesus hat jetzt genau das gemacht, er hat genau das mit Petrus gemacht. Er hat ihn genommen, er hat ihn durch seinen Tiefpunkt hindurchgeführt, er hat ihn angesehen, so wie er gerade ist, wie es ihm gerade geht, er hat den Tiefsinn in ihm und hat ihn aber trotzdem herausgefordert, in was Neues geführt. Er hat uns das vorgelegt, wie das funktioniert. Und das ist das, was mich persönlich an Jesus immer wieder begeistert ist, er hat es nicht nur gepredigt, sondern er hat es auch getan, er hat es einfach gemacht. Er hat einfach so gehandelt, wie sein Herz war, wie das Herz Gottes ist, wenn er mit uns Gemeinschaft hat. Es sieht den Simon und es sieht den Petrus gleichzeitig in uns. Und er nimmt uns so an, wie wir sind, und will uns aber gleichzeitig herausfordern und ausführen in eine neue Berufung. Genau. Und was Jesus da macht, ist, er greift einfach so Begegnungen, Erlebnisse, so Momente im Leben des Petrus wieder auf. Ja, diese drei Begegnungen, die Berufung, und zum Menschenfischer dort, wo er ihm den neuen Namen gegeben hat. Aber eben auch solche Momente, so Tiefpunkte, so Momente, so Kohlenfeuermomente, wo wir daran erinnert werden, wo wir vielleicht echt mal richtig daneben gelangt haben. Und die müssen jetzt nicht zerstörerisch bleiben, sondern die hebt er wieder raus und geht mit uns da durch, wenn wir uns da reinbegeben mit ihm zusammen. Und das ist dann Heilung, was da passiert. Und das ist der Boden letztendlich auf diesen Begegnungen, wo Neues entstehen kann. Und wo neue Momente entstehen können. Und ich glaube, dass Jesus uns diese Frage, liebst du mich, auch stellt. Sie steht über all dem. Und es stellt sie uns immer wieder. Und unsere Antwort auf diese Frage ist der Boden, auf dem Neues entstehen kann, auf dem Dinge sich bewegen in der Gemeinde auch und Neues wächst und Begeisterung passiert, Menschen geheilt werden und freigesetzt werden und auch die Gemeinde wachsen kann. Das ist tatsächlich eine Frage, wo man sagt, naja klar, liebe ich Jesus, ist doch logisch. Muss ich das ständig sagen? Ja, vielleicht muss man das öfters mal sagen. Und mir fällt es echt nicht so leicht, weil ich bin einfach nicht so der emotionale Mensch. Ich merke das jetzt einfach auch bei anderen. Die sind da anders gestrickt. Die tragen ihr Herz irgendwie auf der Zunge. Ne? Und ich finde es super, das einfach zu erleben, wenn Menschen begeistert auch aus dem Herzen raus Lieder wie Ich liebe dich, Jesus singe. Und mir fällt es teilweise manchmal echt schwer, obwohl ich es in meinem Herzen tatsächlich so wahrnehme und so ich glaube, die Frage auch irgendwie klar beantworten würde. Aber mir geht es da ganz unterschiedlich damit. Und jetzt meine Frage ist, und mit der Frage würde ich euch tatsächlich in ein paar Minuten Stille mal noch entlassen, da mal drüber nachzudenken, was ist denn meine Antwort, wenn Jesus mir die Frage stellt, liebst du mich? Wie sieht die aus? Was bewegt sich da in meinem Herzen? Wie würde ich das vielleicht in Worte fassen? Das kann ganz unterschiedlich sein.